Jetzt kommt die Werbung.
Ey, es ist wahr, was man sagt. Ich nutze seit 6 Wochen ungefähr jeden Tag AG1. Ich habe schon viel davon gehört, vor allen Dingen auch an anderen Podcasts, dachte mir immer so, ja, na, es wird ja viel immer empfohlen und das Allerwenigste stimmt, aber ich habe selbst den Test gemacht und kann wirklich sagen, AG1 hat meinen täglichen Morgenablauf komplett auf die Beine gestellt, weil ich stehe jetzt auf und gehe instinktiv in die Küche, mache meine Packung AG1 auf, nimm den Löffel, pack's in 250 Milliliter kaltes Wasser, shake das Ganze runter damit. Mach das jeden Morgen, weil ich sofort gecheckt habe, und da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber die Verdauung ist viel besser. Ich habe einen Stress- und Stimmungsausgleich und Energie ist da. Ich mache jeden Tag Sport neben der Arbeit und fühle mich überhaupt nicht ausgelaugt. Und das wirklich in der Konstanz, auch seitdem ich AG1 nutze. Will ich das ganz kurz vorstellen. AG1 mit mehr als 70 Zutaten und aus vor allen Dingen natürlichen Lebensmitteln liefert eine tägliche Portion AG1 ein Nährstofffundament und ersetzt damit auch ganz viele andere Nahrungsergänzungsmittel. Und in AG1 stecken essentielle Vitamine und Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Ballaststoffe, Antioxidantien, hochwertige Pilze, natürliche Pflanzenstoffe und somit unterstützt es mehr als 50 Gesundheitsbereiche. Übrigens auch empfohlen von Dr. Georg Abel. Ich bin jetzt noch so in einem ersten Monat, so ja, ich komme schon in den zweiten rein. Ab Monat 2 nämlich schützt es deine Zellen vor oxidativem Stress und trägt mit Nährstoffen zur schöneren Haut, Haare und Nägel bei. Ab Monat 3 unterstützt AG1 ein starkes Immunsystem und hormonelle Balance und ab Monat 4 ist das Ganze langfristig angelegt. Wichtige Funktionen im Zusammenhang mit dem Herz-Kreislauf-System, Nervensystem und vor allen Dingen bringt es ein gesundes Altern. Ihr habt jetzt auch die Chance, Teil der Community zu werden, der AG1 Community. Ihr bekommt das Abo nämlich ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert. Keine Vertragslaufzeit. Ihr könnt pausieren und kündigen, ist jederzeit möglich. Und vor allen Dingen mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Im Moment gibt es ein besonderes Angebot für euch, nämlich unter drinkag1.com/Allmann. Bekommt ihr eine Flasche Vitamin D3 plus K2 plus 5 Travel Packs gratis bei Abschluss eines monatlichen Abos und alle weiteren Infos findet ihr wie immer wo? Richtig in den Shownotes. Das war die Werbung. Es ist Donnerstag.
Oh, machen wir jetzt wieder weiter damit, dass ich dir 3 Worte gebe und du wieder ein Los rappst. Das haben wir lange nicht gemacht.
Ich habe schon wieder vergessen, aber können wir machen. Tell me, shoot.
Nagellack, Locher und Krabbeln.
Krabbeln. Okay. Heinisch und Hutter, Mikro ist an. Wir sind wieder am Sabbeln. Wir sind aber schon alt, also tun wir nicht mehr Krabbeln. Wir sitzen nicht auf einem Boden, sondern auf einem Hocker. Deshalb nehmen wir es auch ziemlich locker. Heinisch hat sich wieder drauf gemacht, Nagellack, die spinnt wohl, sie schießt den Vogel ab. Nicht so schlecht, stimmt's?
Not that bad, nee. Ja. Aber hatten wir schon Locher? Du hast Hocker gesagt, glaube ich.
Ach, Locher, ich habe Locker, das wäre lebenslocker. Ich habe es falsch gemerkt, egal.
Okay, macht nichts. Der war trotzdem nicht gut. Ich glaube, das war einer der besten.
Vielen Dank.
Weil den wirklich, den hast du gut gemacht auch.
Danke.
Wie findest du meinen Nagellack, by the way? Guck mal. Braun,
so ja, herbstlich, braun. Hast du dann Haaren.
Danke.
Ich finde aber, ich finde, du hast immer so spitze Nägel. Ich habe immer Angst, dass die abbrechen, weil die vorne raus so dünn, ja, so schmal werden. Weißt du, was ich meine?
Also,
brechen die nicht voll oft ab?
Ich mag das, weil die den Finger verlängern, gefühlt, Julian. Übrigens, Finger verlängern. Ich habe überlegt, tatsächlich, ob ich wieder etwas anfange, das ich als Kind gemacht habe. Und zwar habe ich früher ja Klavier gespielt. Ich habe ja Musikabitur gemacht. Abitur für Dumme, wie auch manche sagen.
Bremer Musikabitur,
Bremer Musik,
die Elite.
Weißt du Bescheid? Und ich habe dann irgendwann aber mein damaliges Klavier, was ich hatte, verkauft, weil meine Schwester zu dem Zeitpunkt ein Pferd wollte. Und das musste bezahlt werden. Und dann habe ich einfach das Klavier verkauft, um ihr dann zur Konfirmation Geld zu schenken fürs Pferd. Und jetzt mittlerweile denke ich mir aber so, irgendwie auch in dieses Haus würde es halt wieder voll
wollte
gut reinpassen.
Sagen.
Ne?
Ja,
aber dann brauchst du wieder kurze Nägel. Und ich bin jetzt so in meiner Phase, in der ich einfach so gerne so richtig lange Nägel habe und es funktioniert nicht fürs Klavierspielen, weil du noch keine, deine Technik funktioniert nicht gut. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit am Überlegen, weil wie geil wäre das auch so, ich habe meine Familie zu Weihnachten eingeladen, meine Schwester spielt ja auf einer billigen Geige Geige, ich auf einem alten Flügel irgendwas, das hört sich richtig schön schief und scheiße an. Aber es fühlt sich gut an.
Wir sind mal wieder Geschwister im Geiste, weil mein Kollege Nico, der macht ein Volontariat in der Produktion und der hat so eine kleine Kindergitarre mitgenommen, die er früher gespielt hat. Mhm. Und ich zerwische mich dabei, wie ich fast jeden Tag in dieses Büro reingehe und genau wie wir das hier auch machen mit diesen drei Worten.
Akkorde.
Nein. Komm, Jungs, gib mir drei Worte und ich mache daraus einen Song und dann spiele ich halt auf der Gitarre und dann rappe ich in Anführungszeichen irgendwas dazu. Und es macht mir so viel Spaß, dass ich jetzt auch schon gedacht habe, vielleicht kaufe ich mir hier für Berlin auch wieder mal so eine schöne halbakustische Gitarre, weil ich mag ja, ich spiele schon lieber E-Gitarre als normale Gitarre. Aber wenn du eine normale Gitarre hast, brauchst du auch immer einen Verstärker. Und das finde ich nervig. Und es gibt ja so halbakustische Gitarren. Das heißt, die spielen sich wie eine E-Gitarre, aber du hast so eine Halbakustik drin. Das heißt, du brauchst nicht immer zwingend einen Verstärker, kannst sie aber verstärken. Und so eine habe ich noch nicht. Und die würde auch wirklich, was ist das, sind diese großen.
Ich habe dich auch noch nie Gitarre spielen sehen oder hören, fällt mir jetzt gerade mal auf.
Ja, wir auch. Wo auch?
Ja. Müssen wir mal ändern eigentlich. Oh, weißt du, was wir dann machen können? Ein Antenne-Allmann-Intro. Nee, ein Antenne-Allmann-Intro endlich, wenn du singst und Gitarre spielst machen. Und ich blöke so ein bisschen im Hintergrund rum. Das war doch eigentlich mal eine gute Aktion.
Das war eine gute Aktion. Da können wir auch so eine, da könnten wir es endlich mal machen. Antenne-Allmann live in Concert.
Weißt du, dass wir übel, richtig übel. Und davor noch Geld verlangen.
Ja. Living the dream.
Living the dream. Das wäre eigentlich mal eine gute Sache. Werde ich, sollten wir uns das wirklich mal überlegen.
Ja, nein, ich war schon wieder krank.
Ach, Julian, du bist mal im Sack.
Aber das ist nicht meine Schuld. Sophie ist ja die Schlimme bei uns.
Ach so.
Ja, die immer krank wird und mich halt dann ansteckt,
weißt,
wenn man in einem Haushalt lebt.
Wir haben Sommerpause gemacht, weil du mal wieder auch krank warst. Und jetzt was schluckst du da gerade? Yeah. Kopfschmerzen bitte.
Day, night.
Vic-Medi Dings.
Mhm.
Ey, können wir da bitte kurz drüber reden? Vic-Medi Night und Day-Med und so, ich finde, das ist total overrated.
Es ist nur der Kopf, Jana.
Es funktioniert gar nichts. Also bei mir ist es wirklich.
Es ist nur der Kopf. Ich habe die Theorie, dass nichts funktioniert. Eine Erkältung kommt und geht. Es ist egal, mit was du das behandelst. So. Es kommt nur darauf an, ob du über den Tag kommst und es ist halt so Koffeinbums drin. Und so komme ich halt durch den Tag, weißt du? Und es ist so doof, weil ich jetzt eigentlich übermorgen nach Bayern fahre und mein bester Freund Juli 30 wird und ich dem zugesagt habe, dass ich dann am Donnerstag schon helfe, da alles mit aufzubauen. Am Freitag ist die Feier, dann sehe ich meine Großeltern, dann ist die Wiesen und jetzt kommt es wirklich zur Unzeit. Und ich habe gestern habe ich Fußball gespielt, wir haben gegen die grünen Tulpen gespielt. Jesus. Mit der Autonoma. Das sind die Bundestagsabgeordneten der Grünen. Und es gibt so eine jahrelange Rivalität, das wusste ich auch nicht, zwischen der Autoren-Nationalmannschaft und den grünen Tulpen.
Die grünen Tulpen, was ist das für ein Name?
Ja, ein total dämlicher Name,
also
kann man
bitte.
Nicht ernst nehmen. Ja, das ist wie so die so Schweizer Bundesliga-Mannschaften, Young Boys Bern oder Grasshopper Zürich heißen die. Kannst du keiner ernst nehmen. Und wirklich beim letzten Spiel hat die Autoren-Nationalmannschaft 9-0 verloren. Das war letztes Jahr, da war ich noch nicht dabei. Mhm. Und rate mal, liebe Jana Heinisch, wie es gestern ausging und wer eventuell das Siegtor geköpft hat als Innenverteidiger.
Ich sag 5-0 und das warst du wahrscheinlich.
Wir haben 6-5 gewonnen. Nee, 5-4 gewonnen und richtig, ich habe das letzte Siegtor geschossen.
Und
da habe ich.
Wurdest du dann auch so richtig so gefeiert? Hast du denn auch so dein Trikot von der Brust gerissen und bist so jubelnd über den Platz gerannt?
Ja.
Bei
richtig,
12
und dann habe ich, hab ich gemerkt, dass gar keine Zuschauer da sind.
Aber Julian, vielleicht wird es genauso wie mit deiner sonstigen Karriere. Also ich meine, wir haben gestern erst gesprochen, aber es war vorgestern. Ja. Aber wie du erzählt hast, dass du dann mit Klaas sozusagen unterwegs warst, das hättest du ja auch nie gedacht. Also who knows, vielleicht kommt noch mal so eine Senior-Karriere. Ey, kennst du dieses Video, was gerade viral geht auf Instagram, glaube ich? Das ist geschnitten aus so einer Art Senioren-Tennis-Liga. Wo der eine immer jeden Angriffsball von dem anderen so richtig lustig wegblockt, aber der macht halt jedes Mal so einen ganz lustigen Move dabei. Und es sieht halt so aus, als würde der andere den Ball einfach überhaupt nicht ansatzweise ins gegnerische Feld kriegen, weil er halt so richtig weggeblockt wird. Aber es sind halt so zwei alte Opis. Hast du nicht gesehen? Nee, kenn ich nicht. Okay, ich musste das mal schicken für diejenigen, die jetzt zuhören und wissen, was ich meine. Fand ich ein sehr unterhaltsames Video. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass Sport mehr unterhaltsam und weniger sportlich wäre. Weil ich, also in dieser Situation, als ich das geguckt habe, hat mir Tennis schauen richtig viel Spaß gemacht. Ich weiß aber noch, dass als Kind meine Oma und mein Opa, die haben generell viel Sport im Fernsehen geguckt. Also so Formel 1, Tennis, Fußball. Und Tennis habe ich nie verstanden. Also da saß ich da und dachte mir, wie kann man sich jetzt wirklich stundenlang das angucken, wie vier Leute oder zwei das hin und her, also als Kind halt, ne? Ich habe es nicht verstanden.
Aber Jana, schön, dass wir darüber reden, weil diesen Reflex haben die jünger sind als wir, ja noch viel mehr, die eine Aufmerksamkeitsspanne von der Fliege haben, weil sie ständig irgendwo durchscrollen. Mhm. Und deshalb hat man total Angst, dass zum Beispiel so Fußballspiele, wo 90 Minuten im Durchschnitt zwei Tore fallen, wo sonst nichts passiert, die Menschen total davon abhält, eben weiter Fußball zu schauen. Und deshalb gibt's jetzt so Modelle, die auch so Ex-Bundesligaspieler ins Leben gerufen haben. Letztes Jahr die Baller League, weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, genau, von Mats Hummels, Max Kruse, Chris Kramer so ins Leben gerufen. Hier der Typ, mit dem ich in der Autonationalmannschaft spiele, Chris, der ist der Trainer da von der Felix-Lobrecht-Mannschaft. Zum Beispiel.
Warte mal, genau, da fehlt mir halt, mir fehlt eine Information von der Felix-Lobrecht-Mannschaft. Was heißt das?
Ja, genau,
das?
Du hast ja immer so Team-Captain oder so Leute, die halt eine Mannschaft ownen. Und Kontra K und Felix Lobrecht, den beiden gehört das Team Beton Berlin.
Ah.
Und das wiederum wird trainiert von einem Typen, der mit mir in der Autonationalmannschaft spielt. Genau, und es ist halt so eine Spielform, da passiert viel mehr. Also das ist erstmal Kleinfeld, das heißt, es sind viel mehr Aktionen. Dann gibt's aber auch, ich habe das noch nicht ganz durchgeblickt, ich habe das noch nie richtig angeschaut, aber dann gibt's auch so Penalties, die dann auf einmal wieder reinkommen. Oder also das wird geschaut, dass das halt viel höher frequentiert ist, was so Highlights angeht. Mhm. Dann tritt wieder mal Kontra K auf. Also man versucht halt, diese Generation TikTok mehr an Fußball zu binden. Und jetzt auch hat Toni Kroos dasselbe gemacht, das heißt die Icon League. Und gerade in Berlin war, was Tennis angeht, auch der Laver Cup. Das hat Roger Federer vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. Da spielt dann Team Europe gegen Team World oder Team USA ist es eigentlich viel mehr. Und dann gibt es auch drei Matches am Tag und nicht über drei, sondern nur über zwei Gewinnsätze. Und die besten Spieler der Welt spielen halt aber nicht gegeneinander, also schon gegeneinander, aber Team Europe spielt halt zusammen gegen Team USA. Und dann bekommt man am ersten Tag einen Punkt, am zweiten Tag zwei. Genau, also das Phänomen, was dir widerfahren ist, das gibt es ganz, ganz oft, weshalb da wirklich die großen Spieler schauen, dass man halt der Jugend den Sport wieder zugänglich macht, weil genau das die Gefahr ist, dass man halt die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr mitbringt, 90 Minuten Fußballspiel anzuschauen oder eben teilweise über vier Stunden ein Grand Slam-Finale.
Ja,
ne?
Also, voll. Ja. Wobei jetzt hier in Berlin, hast du jetzt Tennis geguckt die Tage?
Ich habe Tennis geguckt. Ich wollte auch rein, weil das ja jedes Jahr ist das einmal, entweder ist es in Europa und im nächsten Jahr ist es wieder in Amerika. Europa, Amerika. Und dann war es voll krass, dass es in Berlin war.
Ja.
Aber ich habe mal geschaut und so ein Ticket, das günstigste Ticket für einen Tag, hätte locker über 340 € gekostet. Dann bist du zu zweit, weil ich so viel mitgenommen hätte. Dann bist du aber irgendwo ganz oben und siehst es nicht. Mhm. Das heißt, ich wollte eigentlich schon irgendwie einen guten Platz. Und dann bist du da für einen Tag Tennis deine 1.000 € los und weißt noch nicht mal, ob da geile Spieler das gerade gegeneinander spielen. Ne?
Ich hatte das bei ein paar Kollegen und Freunden in Insta-Stories gesehen, dass sie halt da waren. Mhm. Sonst hätte ich das selber ehrlicherweise auch nicht mitbekommen. Und ich bin auch so, dass ich mir also ab einem gewissen Level von Geld denke, will ich das jetzt ausgeben für so ein einmaliges Erlebnis. Also
richtig,
es kommt immer auf das Erlebnis natürlich an, aber irgendwie, wenn du dann Dinge auch parallel im Fernsehen gucken könntest, ich bin generell nicht so ein Live-Mensch. Also ich habe das Gefühl, Live-Dinge zu erleben hat bei mir, also hat nicht so eine hohe Wichtigkeit, also nee, es hört sich, warte mal kurz, den Satz muss ich nochmal neu machen, weil es hört sich komisch an, als würde ich nicht live stattfinden. Also gewisse Dinge, auf die kann ich verzichten, sie live zu sehen, weil es mir ausreicht, sie irgendwie digital zu konsumieren. So.
Ja, das ist ja super interessant, darüber müssen wir auch reden. Ich als der größte Oasis-Fan, ne, das Oasis-Comeback hat sich angekündigt Und das fällt mir in diesem Jahr total auf. Ich glaube, wir haben in einer der letzten Folgen vor der Pause auch darüber gesprochen, dass Live-Konzerte, man sieht es daran, wie viel ein Ticket kostet, aber auch auf Social Media, was da abgeht, was Live-Events, Live-Konzerte wieder für eine Gewichtigkeit haben. Und ich habe zwei Theorien dazu. Ich glaube, dass Leute schon wirklich während der Corona-Zeit gemerkt haben, wie sehr ihnen das abgeht, weil das ging ja absolut nicht mehr. Mhm. So Konzerte, ne, was haben die alles gemacht? Das muss man sich überlegen. Es ist erst 3 Jahre her, dass Menschen mit Autos vor Bühnen gefahren sind und dann mit Lichthupen Applaus gespendet haben, wenn da vorne Sido auf einer Bühne war. Ne? Also vollkommen absurd, oder so Strandkorb-Konzerte.
Aber das ist nicht 3 Jahre her, Jörn, das ist 5 Jahre her. 2019 ging es los. Das ist
2020 ging es los, im Ende März.
Nee, 2020 war der erste Lockdown. Aber
2020 im April, im Februar 2020 war der allererste Fall in Bayern und als der Lockdown war, 2020 im April ging es dann los. Zu 100% weiß ich.
Ich google es jetzt, aber red weiter. Ja.
Um wie viel wetten wir?
Oh, Abendessen.
Ja.
Gut.
Habe ich gewonnen.
Red weiter.
So. Genau, und es war eben dann, war der Lockdown und dann ging es ja so im Sommer allmählich wieder los.
Was hast du nochmal gesagt? Wann war der erste Fall? Was hast du gesagt?
Der erste Fall in Deutschland war irgendwann im Januar oder Februar 2020 und dann so richtig los, die ersten krassen Fälle, wo dann auch Todesfälle waren und wo es dann runtergefahren war, es war so im Ende März 2020.
Ja, du hast recht mit Januar, aber Corona hat doch 2019 schon im Ausland angefangen.
Genau, aber ich rede ja von uns, das kann ich jetzt gar
nicht
mehr rausreden.
Es sind auf jeden Fall nicht 3 Jahre her, es sind schon 5. Wir haben 2024, vor 3 Jahren war es 2021, da war es schon alles zu Gange.
Genau, aber ich habe ja von diesen Konzerten gesprochen, die man halt wieder stattfinden hat lassen wollen mit diesen Konzepten und ich weiß noch, wie ich 2021 einige Konzerte in Berlin moderiert habe. SCP waren da, Robin Schulz, Glasperlenspiel und dann musste ich eben immer auf dieser Bühne, deshalb weiß ich das so genau, dass es 2021 war, diese Ansagen machen. Ey Leute, ihr dürft euch nicht von euren Strandliegen entfernen. Wenn ihr zur Bar gehen wollt, dann immer nur mit Maske, so und so viel Abstand. Also es musste ich so runterrattern. Deshalb,
hast du es noch
deshalb
so
weiß ich, dass genau, deshalb okay. Weiß ich, dass es eben 2021 im Sommer war. Und ich glaube, da haben die Leute eben wirklich gemerkt, okay, wir vermissen Live-Konzerte so krass und deshalb war es wieder so schön, dass es losging. Und das ist ja wirklich, also wenn du überlegst, wie Bericht erstattet wurde über Taylor Swift, die im Sommer da war, über Adele, die dann in München war und was jetzt für ein Hype ist, dass Oasis, diese wirklich mittlerweile mittelalterlichen Rocker aus Großbritannien da wieder auf Tour gehen, dass die über, keine Ahnung, 20 Millionen Tickets hätten verkaufen können und was das auch kostet.
Mein Kumpel Dominik will versuchen, welche zu organisieren noch tatsächlich. Also, bin richtig
zu
gespannt,
spät dran.
Ob das was
schon
wird.
Alle weg.
Ja, es gibt ja aber so Institutionen, große Musikproduzenten zum Beispiel, die dann noch Tickets rauskloppen.
Ja, ich glaube, das war auch künstliche Verknappung. Ich glaube, dass die ganz bestimmt dann nochmal, wenn es gut läuft, dann auch auf Europa-Tour gehen werden. Ne?
Ja, ja. Gehe ich auch stark von aus. So Julian, jetzt erzähle ich mal eine Sache, selbstreferenziell. Und zwar wurde ich für eine Straftat verdächtig, die ich nicht begangen habe.
Okay.
Während wir praktisch Sommerpause hatten.
Sexcrime mit Jana Heinisch.
So schlimm ist es nicht. Ich war mit einer Freundin in einem so Bistro, würde ich sagen, weil ihre Schwester hat dieses Bistro neu eröffnet und zwar in Charlottenburg. Da hinten, wo man, ja, lass mich kurz erzählen, da hinten, wo man rausfährt, wenn du aus Charlottenburg rausfährst sozusagen Richtung Industriegelände, beim Kreisel sozusagen hinten, wo die ganzen großen, ach Sony hat da sein Büro drin und so, also Richtung
Morbid.
Audio, ja genau, so Richtung Morbid, Audiozentrum so und da hin Richtung Wasser. Da hat die Schwester von Taitau ein kleines Bistro eröffnet, die hat schon ein anderes Restaurant, also kommt eh aus der Gastro und das Konzept von dem Bistro ist, dass es eigentlich nur so 3 verschiedene Gerichte oder Menüs gibt, mehr oder weniger. Und die aber da direkt am Wasser sind und du dir dann zum Beispiel auch, wenn du nicht drinnen essen willst, so eine kleine Picknickdecke nehmen kannst und so ein kleines Körbchen und dann kannst du mittags eben dein Lunch da drin rausholen und dann draußen am Wasser mit dieser Picknickdecke sitzen und essen und genau das haben wir dann auch gemacht.
Sweet.
Voll süß. Es war auch noch in der Woche, wo echt schönes Wetter war und wir saßen da draußen mit der Picknickdecke und unseren Sandwiches mit dem Schnitzel und haben halt so geschnackt und um uns rum saßen auch ein paar andere Leute, die gar nicht alle da bei dem Bistro waren, manche saßen da und haben geraucht, einer hat irgendwie telefoniert und unter anderem saßen da auch, ich glaube, zwei Mädels, die Yoga gemacht haben mit ihren Yogamatten. Und die habe ich aber nur so aus dem Augenwinkel gesehen. Also ich habe die jetzt nicht so richtig registriert, aber sie sind wichtig für die Geschichte. Denn die sind irgendwann gegangen und dann sehe ich halt, wie an uns eine von diesen Yogamatten so vorbei weht und direkt in den Kanal ins Wasser. Und du weißt ja, der Kanal da, man kann da nicht einfach das rausfischen, sondern es ist ja tief da, wo der Kanal erst anfängt. Dann lag die Yogamatte halt da im Kanal und schwamm vor sich hin. Und dann haben wir erst festgestellt, dass die beiden Besitzerinnen dieser Yogamatte auch gar nicht mehr da waren. Und dachten wir so, hä, wo sind die denn jetzt hingegangen? Sind die einfach nur drin auf Toilette oder ne, wo gehören die hin? Komisch. Und wir saßen dann noch ein bisschen länger, haben dann irgendwann entschieden, dass wir nach Hause fahren, sind reingegangen und haben der Schwester von Taito, der ja das Bistro gehört, die Sachen, das Geschirr zurückgebracht und unter anderem ihr auch erzählt, ey, weißt du was, draußen ist gerade eine Yogamatte weggeweht. Die ist dann da munter im Kanal vor sich hin geschwommen. Also falls dir demnächst eine Yogamatte nochmal in die andere Richtung vorbeischwimmt, weißt du Bescheid. So, haha, funny story. Dann sitzen wir im Auto auf dem Rückweg und ruft Taitos Schwester auf einmal an und sagt so, ey Leute, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Zwei Mädels sind reingekommen und fragen, ob ich eine Yogamatte gesehen habe. Und dann habe ich erst kurz überlegt, weil, hä, die Geschichte habe ich doch gerade schon mal gehört. Und dann sagen die beiden Mädels, ohne dass ich darauf geantwortet habe, ja, da draußen saßen auch zwei Frauen und wir glauben, die haben die geklaut. Mhm. Und in dem Moment sagt ihre Schwester halt, ja, nee, die beiden Frauen, also wir beide, waren halt gerade drin und haben halt erzählt, dass draußen eine Yogamatte weggeweht ist. Die beiden Mädels haben uns verdächtigt, dass wir die Yogamatte geklaut haben, noch bevor sie sagen konnte, dass wir eigentlich schon reingegangen waren, um zu sagen, dass die Yogamatte weg ist. Das heißt, in dem Moment, wo die beiden Mädels reingehen und sagen, da waren draußen zwei Frauen, wir glauben, die hat unsere Yogamatte geklaut. Und sie dann aber sagt, ja, zufälligerweise waren genau die beiden Frauen gerade drin und haben gesagt, dass sie weggeweht ist, war halt so richtig, ich konnte richtig verstehen in dem Moment, dass die beiden Mädels die Geschichte nicht abgekauft haben. Weil die wollten halt dann wissen, ob sie irgendwo Kameras haben, um das zu sehen. Und sie darf ja nicht einfach draußen irgendwelche Bereiche filmen, das ist ja nicht so einfach. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie gesagt hat, dass sie ihre Schwester ist oder wir halt Freunde sind, aber es hätte ja auch in der Situation überhaupt nichts geändert. Aber die ganze Situation endete damit, dass sie halt meinte, die haben mir halt nicht geglaubt. Also die haben mir nicht geglaubt, dass ihr wirklich das nicht geklaut habt, sondern dass ihr wirklich zufällig auch reingekommen seid und gesagt habt, dass diese Yogamatte weggeweht ist. Sondern die dachte halt, das war irgendeine random Ausrede. Und das hat mich so dann erinnert an Kindheit, wenn du etwas gemacht hast, nicht mit böser Absicht oder es einen blöden Zufall gab oder so und deine Eltern dir einfach nicht geglaubt haben, dass das wirklich so war und du als Kind aber auch nicht die Fähigkeit irgendwie hattest, dich so, so doll zu artikulieren, dass es wirklich anders ist.
Weil weißt du, was man macht als Kind? Man verschlimmbessert andauernd.
Ist so.
Man merkt, dass die Eltern einem nicht glauben und dann vertieft man sich noch mehr und die Eltern glauben, weil man das so übertreibt, nur noch weniger. Ich erinnere mich auch ganz krass an diese Momente, die haben mich wahnsinnig gemacht, weil ich habe nichts gemacht.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, aber wir hatten so eine Nachbarin, die hat, was wir dann später rausgefunden haben, die hat immer gelogen.
Also eine Nachbarin, die war so alt wie du als Kind oder?
Genau, als Kind, genau. Die hat immer gelogen. Das kam aber später erst so raus. Und zu dem Zeitpunkt, ich glaube, wir waren da so 6 oder 7 Jahre alt, wusste man das noch nicht so. Weil wenn ein Kind mal was erzählt, dann keine Ahnung, hinterfragt man das erst, glaube ich, nicht so richtig. Oder ich weiß nicht, man nimmt das nicht so ernst oder was auch immer. Aber einmal wurde es richtig gefährlich, als meine Mutter, das weiß ich nicht, werde ich im Moment nie vergessen, da war ich gerade im Bad meiner Eltern und dann sagt die so, Juli, wir müssen mal worüber reden. Und ich so, okay. Ja, du warst doch letztens mit Markus, deinem Cousin, da bei der Nachbarin, oder? Mhm. Ja, weil die sagt, dass ihr, ich nenne jetzt einen Namen, der nicht stimmt, der Mareike, 50 Euro aus dem Geldbeutel geklaut habt.
Dem,
und wir so, was?
Dem Kind?
Genau,
das Kind hat 50 Euro in einem Geldbeutel.
Und damals waren es nur Marken.
Allein das ist ja schon irgendwie unrealistisch.
Ja, genau. Und dann ist es wirklich so, ich habe noch nie geklaut, das habe ich da auch schon erzählt. Ich habe nicht selbst im Supermarkt oder irgendwo, ich habe nie geklaut, in meinem ganzen Leben nicht. Und es war wirklich so, oh Gott. Und dann habe ich meine Mama angeschaut, Mama, das stimmt nicht. Und der Markus hat auch nichts geklaut. Und ich habe immer so gemerkt, wie die mir nicht geglaubt hat oder dabei war, mir zu glauben. Und dann, okay, komm, dann gehen wir da jetzt rüber zur Mareike. Mhm. Und dann weiß ich, das will ich auch nie vergessen, als wir da geklingelt haben und vor der Tür standen, wie die Panik ins Gesicht von diesem Kind gemeißelt war. Und dann saßen wir da so und dann haben wir darüber gequatscht, was wir denn da gemacht haben. Und ich meinte, wir wissen es, ich habe das wirklich nicht gemacht. Und meine Mama hat dann auch mit meiner Tante gesprochen, also der Mutter meines Cousins, der eben auch dabei war und verdächtigt wurde. Und dann kam halt raus, dass ihr wirklich 50 Mark oder Euro geklaut wurden, aber nicht von uns, sondern von Kindern, die auch in der Nachbarschaft gewohnt haben, von denen man aber wusste, dass sie sich andauernd schlagen und dass die nicht zu ihr rein durften ins Haus. Und dann hat sie sich selbst davor geschützt, dass sie diese Kinder reingelassen hat und hat dann gesagt, aber Julian, also dass Julian und Markus das Geld geklaut haben. Also sie hat sich quasi selbst ein Alibi gebaut, genau. Und dann werde ich nie vergessen, als ich dann meinte, ja, aber...
Und Stefan, warte mal, nochmal ganz kurz, ihr wart 6 Jahre alt?
Ja,
das ist ja Wahnsinn mit 6.
Ja. Krass, oder? Und dann habe ich den Satz gesagt, Mareike, aber wir konnten das doch gar nicht sein, weil wir waren ja nur draußen im Garten spielen. Mhm. Und dann ist das Kartenhaus so von ihr zusammengefallen und dann hat die Mutter auch bemerkt, dass ihre Tochter wieder mal gelogen hat und meinte, sag mir jetzt sofort. Und das hat sie auf, sie waren aus Rumänien, das hat sie dann in der Rumänisch gesagt, sag mir jetzt, was passiert ist. Und dann hat sie dann auf Deutsch eben gesagt, ja, Mama, ich habe mit den Kindern gespielt, mit denen ich nicht spielen durfte und die haben das Geld geklaut. Und das war aber auch so, das hat sich über 3 Tage aufgebaut.
Wahnsinn.
Ich wurde verdächtigt, bis wir waren dann da, meine Mutter hat das Gespräch mit mir gesucht, bis das hat sich aufgeklärt. Das werde ich nie vergessen. Ja. Das war so richtig so, und was für eine kriminelle Energie in diesem Kind steckt. Und das hat sich dann auch noch weiter... Also,
weißt du, was sie heute macht oder als Teenie?
Ja,
oder so?
Ja, ich weiß es. Also die ist dann, die war dann auch richtig schnell frühreif und war dann mit 15 schon mit so einem Typen zusammen, der 20 war und der war auch berühmt berüchtigt in dem Kaff, wo wir aufgewachsen sind, weil er ständig im Jugendknast war, den Hitiker überfallen hat, Leute überfallen hat und dann hat er so ein Auto Import-Export aufgebaut mit geklauten Autos. Das heißt, da standen dann auf so einem Parkplatz immer diese ganzen Autos, aber so richtig krasse Karren, also teilweise so Porsche und so. Und von einem auf den anderen Tag waren die dann alle weg auf diesem Parkplatz. Und dann ist sie schwanger geworden von ihm und aber ist dann im Gefängnis und ich weiß nicht, was sie jetzt macht.
Oh Mann, das ist so richtig scheiße. Und krass, dass du das schon dann als Kind so sehen konntest. Und jetzt könnte man natürlich auch irgendwie wieder sagen, auf eine Art, ist es ja auch dann wieder nur Opfer ihres Umfelds, weil, ne, also dann muss ja irgendwie vorher schon Erziehung oder was auch immer, was schiefgelaufen sein. Aber krass.
Boah, das ist ein total philosophisches Thema, da können wir gerne mal drüber quatschen, weil...
Tun wir doch gerade.
Nein, genau, aber ob der Mensch von Grund auf böse ist.
Ja, es gibt, da gibt es ja verschiedene Theorien, auch dass der Mensch eben von Grund auf nicht böse ist. Also je nachdem, wen du liest und fragst.
Welche Meinung vertrittst du?
Ich denke, dass es weder gut noch böse ist. Also erstmal denke ich, ist gut und böse ein von Menschen gemachtes Konzept. In der Natur gibt es nicht gut und böse, sondern es gibt einfach nur existieren und überleben. Und weil der Mensch etwas wie Moral geschaffen hat und Moral als einen Kompass für Entscheidungen gesehen wird, wird dann unterschieden in gut und böse. Mir geht es zum Beispiel super oft so, wenn ich Marvel-Filme gucke oder generell auch andere so Superheldenfilme, wo es ja immer einen Anti-Held und einen Bösewicht gibt, dass ich ziemlich oft das, was der Anti-Held macht oder versucht, nachvollziehen kann. Der wird natürlich dann aber irgendwie nur so oberflächlich kurz charakterisiert, damit er für alle auch der Böse ist. Und häufig machen die Superhelden eigentlich dann nichts anderes, nur dass es irgendwie auf eine Art und Weise glorifiziert wird, weil das eine ist ja der Bösewicht und das andere nicht. Also jetzt mal Beispiel zum Beispiel, beim letzten, oh Gott, wie heißen die denn noch? Der Teil, wo der, Heinisch erklärten Film, der Teil, wo der große Typ mit seinem Handschuh und den 5 Steinen, mit den Infinity-Steinen, die Hälfte des Universums auslöscht oder auslöschen will, weil man so eine Überpopulation hat.
Ich habe keine Ahnung von... Oh, ist es vielleicht Benedict Cumberbatch mit Dr. Strange?
Nein, also der spielt da auch mit rein. Egal, ich weiß es nicht mehr, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall will der Bösewicht halt, also wir haben eine krasse Überpopulation, wenn du so willst, keiner kommt mehr gut klar und er hat sich halt entschieden, alles klar, ich sammle diese 5 Steine und wenn ich die gesammelt habe, dann habe ich die Macht eben zum Beispiel Leben zu nehmen oder Leben zu geben und er möchte die Hälfte aller Leute auslöschen, damit der Rest sozusagen weiterleben kann. Und das verhindern am Ende des Tages die Superhelden. Und dann ist angeblich die Welt gerettet. Aber die Welt ist ja gar nicht gerettet, sondern das Problem, was ursprünglich besteht, nämlich, dass irgendwie es einzelnen Leuten schlecht geht, weil es so eine Überbevölkerung ist, ist halt immer noch vorhanden. Und sie wiederum haben eine moralische Vorstellung von, okay, das, was er macht, ist nicht korrekt. Deswegen entscheiden wir jetzt auch einfach über Leben und Tod, indem wir gewisse Leute umbringen, um zu verhindern, dass dieser Typ wiederum andere Leute umbringt. Und das wird dann moralisch aber als in Ordnung gesehen, weil es dafür ein größeres Ziel ist. Und ich denke am Ende des Tages, dass es das nicht gibt. Also dass wir, das ist genauso wie mit Fairness, das hatten wir auch schon mal kurz im Podcast. Fairness existiert in der Welt nicht. Das Konzept von etwas ist fair ist eigentlich nicht vorhanden, sondern ist etwas, was der Mensch geschaffen hat, weil er sowas wie Gleichheit oder so möchte. Aber die Natur ist ja nicht fair. Es fragt ja nicht das Gänseblümchen, das unter dem Baum wächst. Ey Baum, das ist voll unfair, dass du jetzt mir mein Sonnenlicht nimmst und wir eine Konkurrenz um Wasser haben und ich deswegen eingehe. Also weißt du, was ich meine? Oder auch das Schaf, das gerissen wird. Ja klar, ist das, ja, nicht fair.
Das ist ja Darwinismus. Ne? Das ist ja Darwinismus. Aber jetzt machst du es ja brutal groß. Weil ich würde mal sagen, dass ein Vater, der seine zwei Töchter jeden Tag misshandelt und vergewaltigt, ist jetzt, weiß ich nicht, prinzipiell schon, das ist eine böse Tat auf alle Fälle, in egal welchem Universum. Mhm. Also, oder ein Typ, der zwanghaft Menschen umbringen muss, um seinen Sexualtrieb zu befriedigen. Mhm. Genau, die Frage ist eben nur, die sich dann so philosophisch stellt, ist der Mensch so geboren mit diesen Neigungen oder muss man auch immer berücksichtigen, wie der Mensch dorthin gekommen ist?
Also ja, natürlich muss man das. Also genau. In unserem Justizkonstrukt schon, ich meine, du weißt ja von Sophie. Und sie sagt ja auch, dass es einen Unterschied macht, zum Beispiel in so Sexualstraftaten, wie jemand Reue zeigt, nicht Reue zeigt, wie jemand vorgegangen ist, ob jemand selber als Kind Missbrauchsopfer war, weil wenn das so ist, wird es anders bewertet, als wenn es eben nicht so ist. Genau. Ich finde schon.
Es gibt nur zum Beispiel Neurowissenschaftler in der Forschung, die sind überzeugt davon, dass man Böses auch im Gehirn feststellen kann, dass wenn, ich bin kein Neurowissenschaftler, aber wenn Gehirn so und so aussieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es jetzt das Gehirn eines Soziopathen ist. Was ja darauf schließen lässt, dass der überhaupt nichts für seine Taten kann, weil er eben neurologisch so gebaut ist. Mhm. Das heißt, dass der auf gar keinen Fall, oder wenn wir der Theorie glauben und wenn wir der neurowissenschaftlichen Theorie verfallen, dann ist unser Rechtssystem komplett hinfällig, weil unser Rechtssystem ist ja aufgebaut auf Gut und Böse, weißt du? Also sonst könnte man ja niemanden mehr einsperren, weil man sagt, naja, aber er kann ja nichts dafür. Das heißt, selbst wenn das so wäre, dürfen wir auf gar keinen Fall daran glauben, weil sonst unser komplettes Rechtssystem ad absurdum geführt würde. Weil dann würde niemand mehr eingesperrt werden können, weil man kann immer sagen, es ist neurowissenschaftlich begründbar.
Ich meine aber, dass ich dazu auch gelesen habe, dass es das Erbgut, das du trägst, wenn eine Mutter ein Kind in sich trägt und das Erbgut weitergibt, dass da schon gewisse Dinge gesät werden, die auch nichts mit Sozialisierung oder so zu tun haben und man dann auch häufig eben, ne, die Mutter hat gewisse Züge oder auch nicht, zum Beispiel schizophren sein. Schizophrene Erwachsene, wenn die Kinder bekommen, haben häufig auch die Kinder solche Züge. Das ist irgendwie in denen ist. Und natürlich kann jemand, der dann eine Tat begeht, die als böse eingestuft wird, ja nichts dafür, dass er das vielleicht von seinen Eltern irgendwie mitvererbt und mitbekommen hat.
Ja.
Aber eine Tat begehen unterscheidet am Ende von jemand anderem, der diese Tat halt nicht begangen hat. Also deswegen, ich habe so einen Ich habe so einen Respekt halt auch vor Sophie und ihrem Job. Also erstmal sich den Bums auch tagtäglich natürlich anzuschauen, also diese heftigen Dinge. Sophie macht ja nicht so, oh ja, du hast jetzt deinen Walnussbaum 5 Meter über mein Grundstück, sondern sie guckt sich ja jeden Tag Schmerz an, wenn du so willst. Und right. Das ist so ein, da muss man sich halt auch fragen, was macht das halt mit deinem eigenen Gehirn? Also wie bist du dann irgendwann drauf, wenn du 50 bist, weil du dich den ganzen Tag mit Schmerz, mit menschlichen Abgründen, mit, wie du es dann nennst, dem Bösen beschäftigst. Was macht das halt auch dann mit dir dadurch? Und wer bist du wiederum? Also so wie man über Ärzte manchmal sagt, dass die sich wie Engel in weißen Kitteln fühlen, so sind ja Menschen, die, also du bist zum Beispiel am Ende die Person, die jemanden in den Knast bringt, wenn du so willst. Ne? Du bist ein Richter und du entscheidest jetzt, wie lange wird diese Person eingesperrt sein. Das ist ja auch einfach heftig, wenn man sich überlegt, was das für eine Verantwortung ist.
Ja, absolut. Ich glaube, deshalb ist Sophie auch ziemlich froh, keine Richterin, sondern eben Staatsanwältin zu sein. Du bringst als Staatsanwalt, als Staatsanwältin niemand ins Gefängnis, sondern du liest eine Anklage vor, ne, und gibst dann quasi die Entscheidung eben in die Hände der Vorsitzenden. Aber ja, also das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich teilweise den Schlüssel höre, die Tür geht auf und dann sehe ich schon am Blick, was Sophie heute gesehen hat. Mhm. Und dann stehe ich auf und umarme sie erstmal und dann entlädt sich die ganze Emotion des Tages auf meine Schulter. Und dann ist erstmal Netflix gefragt, dass wir irgendwie eine Rom-Com finden.
Da wird sich dann erstmal ein Flugzeugabschutz-Dokumentation reingezogen, genau, was ihr da letztens geguckt habt.
Nee, also das ist natürlich, das ist brutal. Und ich sage auch jeden Tag, wie stolz ich da auf sie bin, weil Fakt ist auch, das muss jemand machen, ne, damit unser Rechtssystem funktioniert. Also ich finde das als, ich halte die Frage super spannend, oder ich halte die Frage für super spannend, weil die Philosophen sich seit Jahrtausenden darüber streiten, ne, wie das jetzt zu bewerten ist. Zum Beispiel so ein Soziopath, der empfindet ja gar keine Reue oder überhaupt kein Mitleid. Also dem ist das vollkommen fremd. Der kann in dem Moment gar nicht verstehen, was er da anrichtet, weil ihm keine Empathie zur Verfügung steht auf seiner Klaviatur der Emotionen.
Da könnte man halt auch sagen, seine Welt lässt ihn nicht dieses Gefühl fühlen. Dementsprechend ist die Tat für ihn, ne, weniger emotional schlimm. Und kann er dann überhaupt irgendwas dafür? Weil Gefühle, ach, das kann ich jetzt mal kurz überleiten. Ich habe ja ein Coaching angefangen bei einer Psychotherapeutin. Ich war aber erst einmal da und kann deswegen noch gar nicht so viel sagen. Aber bei dem ersten Mal, als ich da war, ging es auch um das Thema Gefühle und Emotionen. Und ich habe das Thema auch häufiger schon mal mit Betty durchgekaut, die halt auch sagt, Gefühle an sich sind nicht, haben keinen Wert. Also sie sind nicht gut oder böse, sondern erstmal existieren sie einfach nur. Wir ordnen sie in schlecht und gut ein, weil sich froh fühlen mit Endorphinen sich besser anfühlt auf eine Art, als sich schlecht fühlen, klar. Aber sie haben eigentlich keine Wertung, weil sie eigentlich von unserem Körper gemacht wurden, um uns sozusagen kleine Post-it-Nachrichten zu schicken. Beispielsweise ein Gefühl wie Angst ist ja eigentlich dazu da, uns zu schützen. Wenn du zum Beispiel mit 200 Klamotten auf der Autobahn fährst und vor dir zieht einer rüber und du musst abbremsen, dann ist ja der Prozess des Abbremsens keine rationale Entscheidung, wo du sagst, so, ich werde jetzt auf das Bremspedal gehen und dann ist das und das der Bremsweg und so, sondern du hast Angst, dass du stirbst, weil du dem hinten reinfährst, also bremst du. Und die Angst sorgt dann dafür, dass du eine für dich gute Entscheidung triffst. Das heißt, sie ist total hilfreich. Und ziemlich häufig im Leben spüren wir halt Emotionen. Und ich kenne das zum Beispiel von mir auch, ohne jetzt hier zu selbstreferenziell zu sein. Aber ich bin ja eher so ein problemlösungsorientierter Mensch. Ich merke, etwas funktioniert nicht. Und ich gehe sofort in die Handlung, Problem lösen. Was kann ich tun, damit dieses Problem nicht mehr auftaucht? Anstelle, dass ich erstmal auf das Gefühl höre. Und das Gefühl sagt zum Beispiel, du empfindest gerade Enttäuschung. Oder du empfindest gerade Wut und Trauer. Und Enttäuschung, Wut und Trauer sagen dir vielleicht, hey, der Zustand, in dem du dich befindest, ist nicht gut für dich. Den Zustand, der ist irgendwie was Schlechtes. Aber man lässt es halt häufig dann eben gar nicht so sehr an sich ran, sondern man übergeht dieses Gefühl an sich.
Ja, interessant. Es gibt aber auch so Studien, die sagen, wenn man eine Entscheidung trifft, sollte man immer auf den Bauch und nicht auf den Kopf hören, weil im Bauch sind, also das ist so blöd ausgedrückt, aber im Bauch sind Informationen gespeichert, auf das das Gehirn gerade überhaupt keinen Zugriff hat, obwohl ja alles vom Gehirn gesteuert wird. Mhm. Ne? Aber Eindrücke und Erfahrungen, die der Kopf gerade gar nicht parat hat, die befinden sich dann eher so im Bauchgefühl, wo dann auch Emotionen und natürlich aber auch subjektive Eindrücke mit reinspielen, die der Kopf nicht zur Verfügung hat, weshalb Bauchentscheidungen meistens die deutlich besseren sind im Vergleich zur Rationalität.
Mega spannende Frage. Hast du denn das Gefühl, weil so geht mir das oft, dass du Bauch und Kopf so richtig krass voneinander trennen kannst, weil alle reden immer von diesem Bauch- und Kopfgefühl und ich habe ganz oft die Situation, dass ich mir denke, ich weiß nicht, also was jetzt mein Bauch sagt oder so. Also ich habe einfach nur in mir manchmal eine Tendenz zu etwas. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie krass von Kopf und Bauch immer abgekoppelt ist.
Doch, ich kann das wirklich differenzieren. Und ganz oft treffe ich dann aber Kopfentscheidungen, weil ich mir denke, naja, nee, das könnte dann schon zum Erfolg führen, aber das ist bis jetzt noch nie aufgegangen.
Nee, also das, weil die meisten Entscheidungen, die ich mit dem Kopf treffe, das heißt, ich habe vorher mögliche Ausgangssituationen durchgespielt und auch Risiken abgewogen und überlegt, was könnte im schlimmsten Fall passieren. Das habe ich dann praktisch in meinem Kopf alles schon gemacht. Ich bin praktisch das Labyrinth mit dem Finger schon mal so lang gefahren und habe geguckt, was könnte der potenzielle Ausgang sein. Und diese Entscheidungen sind immer gut gewesen. Also das sind zum Beispiel jetzt mit dem Hauskauf damals. Natürlich habe ich das Haus gesehen und gewusst, ich will dieses Haus, weil es war schockverliebt. Aber ich habe ja nicht dann mit dem Bauch entschieden und gesagt, ich werde auf jeden Fall dieses Haus kaufen, koste es, was es wolle, sondern ich bin mit dem Kopf durchgegangen. Was sind die Risiken? Was kann passieren? Was machst du, wenn XY eintritt? So, also das ist ja, also
das ist jetzt, solche Entscheidungen sollte man wirklich mit dem Kopf treffen, einmal durchkalkulieren, ne? Das kann der Bauch nicht. Aber ich rede jetzt auch so von so Jobangeboten, Jobentscheidungen, da, wenn du immer zwei zur Auswahl hast, dann bin ich dann manchmal nach dem Kopf gegangen, es ist dann nie so gut ausgegangen. Wenn ich nach dem Bauch gegangen bin, waren es doch durchaus die nachhaltig guten Entscheidungen. Oder auch, nimm die Liebe her. Also ich finde ganz oft, das ist, war bei mir zumindest immer so, und ich kenne das auch von anderen, die immer dann in eine Beziehung geschlittert sind, wenn der Kopf gesagt hat, boah, jetzt auf gar keinen Fall eine Beziehung. Weißt du, wie ich meine?
Aber dann haben die ja auf den Bauch gehört in dem Moment.
Genau, also das war dann die richtige Entscheidung. Also das war bei mir immer zumindest so, ich dachte immer so, boah, jetzt will ich gerade auf gar keinen Fall eine Beziehung. Dann triffst du aber jemanden und der Kopf sagt dir, nee, wir haben doch gesagt, wir wollen jetzt keine Beziehung und das Ach, Leben
witzig,
ist gerade so
toll.
Das
ist bei mir genau andersrum. Ich hatte eher dann Situationen, dass ich halt gesagt habe, macht gar keinen Sinn jetzt gerade, dann lernst du jemanden kennen und der Bauch sagt, ach ja, ist doch ganz nett, zack, bumm, bist du drin und hinterher denkst du dir, ja, war verschwendete Zeit. Also hätte ich jetzt mir auch anderthalb Jahre sparen können bei irgendwas, weil mein Kopf von Anfang an gesagt hat, nee, das funktioniert nicht, guck dir mal die und die Faktoren an, die passen überhaupt nicht aufeinander.
Nee, da muss ich sagen, also auch wenn, na jetzt bin ich verheiratet und jetzt hoffe ich, dass es auch so weitergeht. Das war eine absolut richtige Entscheidung. Aber auch so die Ex-Beziehungen, die dann offensichtlich nicht ewig gingen. Und bei manchen war ich dann würde ich auch, also vor allem bei einer Beziehung von dem Menschen dann schon sehr enttäuscht. Aber da habe ich mir auch gedacht, ey, waren irgendwie gute 4 Jahre.
Ja.
Weißt du?
Ja, ist ja auch nicht immer alles schlecht. Das stimmt.
Ja.
Okay, Jörn, neues Thema. Kleines Thema, da bindet sich auch meine zweite Frage dran. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wahrscheinlich hast du es nicht mitbekommen. Meine Welt hat es irgendwie aber schon ein bisschen erschüttert. Und zwar ist Tupperware pleite. Und
Tupperware.
Tupperware. Oh Gott, sagst du Tupperware?
Das ist, heißt so eine amerikanische Firma.
Ja, aber es heißt auch Titanic. Und wir sagen auch nicht Titanic und wir sagen auch nicht Douglas, sondern Douglas.
Ich sag Tupperware.
Gut. Tupperware ist pleite. Und meine Mutter hat tatsächlich jahrelang früher als Tupperware-Beraterin gearbeitet. Heute würde man wissen, auch wenn man gewissen Leuten auf Instagram folgt, ist vom Ding auch ein Schneeball- und Pyramidensystem.
Jupp.
Als Kind aber, als ich auch nicht wusste, was ein Schneeball- und Pyramidensystem ist, und ich glaube meine Mutter zu dem Zeitpunkt auch nicht, muss man sagen, wenn man gut war in seinem Job, wie zum Beispiel meine Mom, konnte man da wirklich richtig reißen. Also wir hatten in keiner Phase des Lebens so viele, also Urlaube, Autos, Fahrräder, also was wir alles irgendwie hatten in der Zeit, war super krass, weil du bist dann ja irgendwie so ein Team, dann bist du so ein Team-Lead oder wie auch immer, also du hast dann da deine anderen Tupper-Mausis, die dann da für dich irgendwie und dann Prozente oder wie auch immer das läuft. Und wir hatten auch unfassbar viel Tupper-Kram zu Hause, muss man dazu sagen. Mhm. Und bis heute, also als ich zum Beispiel meine erste Wohnung gezogen bin, wie viel Dosen ich einfach schon hatte, wie viel Sachen zur Verfügung, also das war irgendwie auch super geil. Und Tupperdosen sind ja auch so das Sinnbild von, ach, ich bin bei meiner Oma. Ja, genau, ich bin bei meiner Oma. Sie will mir was vom Eintopf mitgeben und fragt, soll ich dir das eintuppern, soll ich das mitgeben? Mhm. Und der Klassiker ist ja auch, bei seiner Mutter, also bei mir zumindest, eine Tupperdose mitziehen, um die nie wieder den Weg nach Hause findet. Die ist in dem Moment einfach in deinen Besitz übergegangen. Und das ist meine Frage, Julian. Welche Dinge, die du dir manchmal von Freunden leihst oder die dir Freunde geben, finden eigentlich zu 90% nicht wieder den Weg zurück?
Also ich will eins vorneweg sagen, ich bin deshalb auch so traurig immer, wenn solche Dinge passieren, jetzt auch wie Karstadt zum 28. Mal pleite ist, weil ich finde, das ist so unsere Kindheit, weißt du, mit 10, 11 Jahren, genau wie du es gerade sagst, geh mal so einen Tag durch. Ich spiele am Vormittag Fußball, dann habe ich meine, es war niemals so, aber ich hätte es gut mir vorstellen können, dass meine Mutter mir dann Apfelschnitz macht und mir das in einem Tupper, in einer Tupperdose mitgibt.
Auch so aufgeweichtes Käsebrötchen, wenn du ins Freibad gehst in der Tupperdose. Ja. Sorry, aber Kindheitserinnerung.
Genau. Danach gehst du nach Hause und sagst, komm, wir fahren in die Stadt und dann geht man durch München, durch die Innenstadt, geht da durch Karstadt durch oder was auch immer und bekommt, wenn man ganz, ganz viel Glück hat, weil es gerade August ist, das neue Bayern-Trikot, das damals 39 Mark gekostet hat und mittlerweile 120 Euro. Also vollkommen absurd. Und das war so, da war irgendwie alles in Ordnung. Ne?
Ja.
Und dann ist man noch zur Gaststätte gegangen und hat da seinen Schnitzel gegessen. Und da bin ich froh, dass es ein anderes Bewusstsein ist. Habe übrigens richtig durchgezogen. Ich glaube, ich habe maximal 5-mal irgendwie Schwein oder Rind oder so oder was auch immer in diesem Jahr gegessen.
Krass. Ja, stimmt. Ja. Du hattest das Fleischthema, jetzt erinnere ich mich.
Ja, genau. Und deshalb bin ich da immer richtig traurig, wenn solche Dinge pleite gehen. Weil das so die gute alte Zeit war, ohne dass ich mich jetzt anhören will, wie der größte Boomer.
Opa erzählt halt vom Krieg.
Genau, aber es war halt unsere Kindheit und das war eine richtig glückliche Zeit.
Mir geht das mit Werbungen, mit alten Werbungen. Ich meine, ich gucke heutzutage kaum noch Free-TV und wenn ich da das mal gucke, dann ist es ganz grauenvoll. Aber so alte Werbungen, gerade für so Kindergerichte, also so die erste Werbung für Milchschnitte beispielsweise oder für diesen Joghurt, Paula, die Kuh mit den Flecken und die dann den Song da, die Paula ist die Kuh, die macht nicht einfach Mu, die hat den Pudding, der hat Flecken. Ich kann das bis heute
Flecken,
komplett und
ausschwenken.
Vanille, Schoko, Vanille, neu von Paula mit der Brille. Warum kann man das alles? Und das geht ja mit so…
Marketing,
mit
geil.
So, mit ganz vielen Sachen ist das so. Und wenn du dir aber… wir werden auch einfach alt, Jörn, weil ich merke dann halt, wenn ich jetzt noch so jungen Gesprächen zuhöre, also von denen, die jetzt, weiß ich nicht, 20 sind oder so, die benutzen ja mittlerweile dann auch viele andere Wörter. Es gibt neue Jugendwörter, Sachen, die einfach so in. Ich habe gerade ungefähr so Cringe in meinen Alltagssprachgebrauch integriert, habe es gerade verstanden. Jetzt fangen sie schon wieder an mit
Tallerhohn
zum Beispiel oder Keyless oder was habe ich letztens gehört? Und ich verstehe dann aus dem Kontext meistens die Begriffe, aber würdest du mir jetzt einzeln sagen, was genau das ist, hätte ich keinen Plan. Und ich merke halt so langsam, wieso unsere Omas und Opas sich mit vielen Dingen fühlen und wie wichtig es aber gleichzeitig ist, eben dabei zu bleiben. Weil sonst sind wir irgendwann wie unsere Omas und Opas, die eben die Handys dann nicht mehr bedienen können, die sonst keine Ahnung, also meine können es, aber viele können es auch nicht. Und da habe ich so eine Angst vor, also das ist wirklich eine meiner Ängste, ich bin kein ängstlicher Mensch, aber den Anschluss zu verlieren. Also das wäre für mich wirklich grausam, wenn ich irgendwann nicht mehr wüsste, was genau eigentlich gerade abgeht.
Ja, und vor allem geht es ja der Wandel immer schneller, ne? Also jetzt KI und was da wieder alles für Möglichkeiten sind, da gibt es jetzt dann in 3 Jahren die neuesten Supercomputer, die 38.000 Mal schneller arbeiten als alles, was wir jetzt gerade können. Und wie heißen die? Quantencomputer, glaube ich, heißen die. Da wurden gerade geforscht und jetzt in der Fertigstellung ist. Also das finde ich auch echt krass. Was war jetzt nochmal deine Frage?
Meine Frage war, weil es um Tupperware und Tupperschüsseln ging, welche Sache leihst du dir häufig, die du zu 90% nicht zurückgibst? Also was sind so Sachen, die du gerne mal unterschlägst?
Geld.
Ich wusste, dass du das sagst. Okay, gut, in dem Kontext von wer lädt wen ein und so weiter verstehe ich das, aber gibt es auch eine physische Sache, also bei mir zum Beispiel, und ich glaube, das können ziemlich viele Leute mit langen Haaren relaten, sind es halt Zopfgummis. Wie viele Zopfgummis ich habe und Schlübbis, also so von Freundinnen, wenn du mal bei einer Freundin pennst, du hast einen Schlübbi zu wenig eingepackt oder sonst wie was, die gibt dir einen Schlübbi. Ja, ist in dem Moment in meinen Besitz übergegangen.
Das ist ja was bei Männern undenkbar wäre, dass man sich mit Boxershorts aushilft. Warum? Also das habe ich im ganzen Leben noch nicht, dass ich jemanden eine Boxershort von mir oder andersrum gegeben hätte.
Jetzt habe ich gerade so eine Followerin im Ohr, die mir vor kurzem geschrieben hat und meinte, glaubst du, Julian legt beim Sex ein Handtuch drunter? Und ich so, wie kommst du darauf? Und sie so, ja, der ekelt sich doch vor so vielen Dingen. Das wäre doch eigentlich typisch. Bei Julian denkt man sich doch ziemlich oft, Julian, wofür ekelst du dich eigentlich nicht? Ich habe so gelacht, als ich das gelesen habe, weil das kam so richtig aus dem Nichts. Aber dieses Boxershorts-Ding passt schon wieder dazu.
Auch ein bisschen verstörend finde ich, dass unsere Hörerinnen über sowas nachdenken, ob ich ein Handtuch, also, naja, gut. Ich will sagen, ich habe jetzt, wie gesagt, mein Trauzeuge Juli wird 30 und da habe ich ihm jetzt, ich hoffe, der hört das nicht, so ein Fotoalbum gemacht. Zum allerersten Mal in meinem Leben.
Hast du zum ersten Mal in deinem Leben ein Fotoalbum gebastelt?
Ja, digital. Also ich habe das dann so die ganzen Fotos durchgeschaut. Und da ist mir aufgefallen, dass ich glaube, er ist schon der, dem ich am meisten Sachen gegeben habe. Aber ich wusste beim Geben, dass ich sie nie wieder bekommen will. Genau. Und einmal war ich echt traurig, weil Sophie und ich, das war von unserer allerersten Paris-Reise. Das werde ich nie vergessen. Am letzten Tag auf dem Weg zum Flughafen hat so derartig geschüttet, dass wir in den nächsten Laden rein sind und uns so einen Regenschirm gekauft haben. Und das war so ein typischer Tour-Regenschirm, der dann am wenigsten gekostet hat, weil wir damals kein Geld hatten, mit I Love Paris. Mhm. Der war so transparent, aber es stand so Ei und dann ist wie
Herz man das halt oder, kennt. Ja.
Genau. Und der hat, keine Ahnung, der hat 9 € oder so gekostet. Aber der hat so einen emotionalen Wert gehabt, weil das unsere erste Paris-Reise war und da waren wir noch nicht mal richtig zusammen und das war so eine ganz aufregende, besondere Zeit. Und immer, wenn wir diesen Regenschirm dann hergenommen haben, der hat jeden Umzug auch mitgemacht, dann haben wir halt immer daran gedacht und auch darüber gesprochen. Und ich habe jetzt bei diesem Fotoalbum machen das Bild gesehen, wo ich ihm diesen Regenschirm gegeben habe, weil wir waren da bei mir im Kiez Essen, hat es zum Regnen angefangen und dann bin ich kurz nach Hause gesprungen, meinte, hier, hast den Schirm. Bitte pass gut drauf auf, der hat einen hohen Wert für mich. Und selbstverständlich weiß er bis zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr, wo er sich befindet und ist auch verloren gegangen und sowas. Sowas das, tut mir dann
das,
irgendwie weh.
Ja, das ist so traurig. Vor allem, man muss auch sagen, ich weiß nicht, wie Juli drauf ist, aber das sind diese Momente, wo du dich halt richtig krass schämst dafür eigentlich, wenn du sowas dann zum Beispiel kaputt machst oder sowas verbummelst. Ja. Ich hatte auch eine spannende Situation, als wir in Holland waren. Da waren wir auch noch während unserer Podcast-Pause oder hatten wir da noch gar keine Pause? Weiß ich gerade gar nicht.
Nee, darüber haben wir gesprochen.
Da haben wir gesprochen drüber. Da gab es eine Situation, Betty, die hat immer super viele coole, fancy Gadgets, die ich bei ihr zum allerersten Mal, also ich sehe bei ihr Dinge, die ich generell dann zum ersten Mal sehe. Zum Beispiel hat sie halt so eine kleine Box und in dieser Box gibt es alle Handyanschlüsse als Adapter, die es so gibt und alle Arten von HDMI, USB-C, Lightning, also da ist alles drin, plus ein kleines Kabel, wo jeder Anschluss draufsteckbar ist und das ist einfach wie in so einer kleinen Bonbon-Box. Das heißt, das ist eigentlich ein voll wertvolles kleines Päckchen, weil du jede Art von Kabel und dann auch noch ist da eine kleine Powerbank dran. Das heißt, dieses Ding ist einfach, das rettet dir den Arsch. So, wir waren am Strand und mein Akku war irgendwie low. Und sie meinte halt, ich habe im Auto dieses Teil, kannst du dir holen. Hat mir ihren Autoschlüssel gegeben, ich bin zum Auto gestratzt, habe das Ding geholt. Und Betty ist jemand im Vergleich zu mir, die mit ihren eigenen Sachen auf jeden Fall nochmal deutlich besser umgeht. Ich sage nicht, dass ich mit meinen Sachen schlecht umgehe, aber zum Beispiel mein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand. Mich stört es überhaupt nicht, wenn an meinem Auto irgendwie Krümel sind oder Dreck oder auch mal eine Schramme oder so. Ist voll in Ordnung für mich. Ihr Auto ist immer ihr Heiligtum. Sie geht extrem gut damit um. Das wird jede Woche gewaschen, ständig gesaugt. Ich habe mal einen Koffer in ihren Kofferraum gepackt und ich habe ihr den nicht sanft genug reingelegt. Und einmal hat sie mir fast die Freundschaft gekündigt, als ich Hundekacke unter meinem Schuh hatte und bei ihr eingestiegen bin. Also next level. Und so geht sie mit allem um. Also aus sehr reinlicher Mensch, sehr sortierter Mensch. So. Und das weiß ich. Und ich weiß auch, dass sie von uns beiden einfach besser darin ist mit solchen Dingen. Jetzt habe ich also mir diese Box geholt mit diesen ganzen Lightning-Anschlüssen und so weiter, habe mein Handy geladen. Wir waren am Strand, haben auch den ganzen Tag am Strand verbracht und sind danach noch in so eine Beachbar gegangen, die sich so 100 Meter weiter befunden hat und waren da essen. Und dann sagte sie, es war schon ein paar Stunden später, Heinisch, gib mir mal diese Box, weil sie wollte ihr Handy auch laden. Und ich war an dem Tag mit Rucksack unterwegs und war der festen Überzeugung, dass ich in den Rucksack diese Box getan habe und die Box ist nicht drin. Und du kennst doch das Gefühl, auch wenn du dein Handy suchst und denkst, dein Handy ist weg und du fängst an, die Sachen auszuräumen und merkst, fuck, ich bin langsam am Ende, hier ist nichts mehr in dieser Tasche. Ja. Es ist nicht da. Und du wirst nervös, du guckst dich um und denkst, hä, habe ich das irgendwo liegen lassen? Und das Erste, was du machst, ist erstmal den kompletten Strandweg zurückgehen, um zu gucken, ob du es irgendwo hast fallen lassen. Habe ich aber nicht. Bin nochmal wieder zurück zum Rucksack, habe alles auseinandergewühlt. Und dann bin ich zu den Liegen, wo wir halt vorher lagen, habe alle Liegen umgedreht, dann kam noch ein Tourist vorbei, der gesehen hat, dass ich irgendwas suche, der mir geholfen hat, jedes einzelne Stoffding, die kompletten Liegen, den ganzen Sand durchgewühlt, ne, nicht gefunden. Wieder zurück zum Tisch und ich bin so nervös geworden in dem Moment, weil ich wusste, dass sie besser ist im auf Dinge aufpassen und dass sie es mir vorhalten wird. Und dann sagt sie halt auch am Tisch vor allen, ich weiß gar nicht mehr, sie hatte auch einen schlechten Tag an dem Tag, muss man sagen. Sie ist ja auch danach dafür entschuldigt, aber sie war irgendwie so, ja, typisch heinisch, wundert mich nicht. Oder typische Jana-Aktion. Und das hat mich so verletzt in dem Moment, weil ich dachte, boah, willst du mir jetzt gerade sagen, ich bin unzuverlässiger Mensch. Ich bin im Vergleich zu ihr nicht so krass mit Dingen, aber ich bin niemand, der Dinge so laissez-faire einfach hinnimmt oder grundsätzlich einfach das nicht wertschätzt. Und dann musste ich in dem Moment, konnte ich mir nicht auf die Zunge beißen und habe ich gesagt, wieso, was soll das denn jetzt heißen? Und dann meinte sie, ja, damals wie mit meinem Werkzeugkoffer, weil wir hatten, als wir renoviert haben in meiner alten Wohnung, sie hatte so einen großen Werkzeugkoffer und eine Sache muss man aber sagen, sie holt ihren Kram zum Beispiel selten dann wieder ab. Also sie bringt häufig irgendwie was mit und dann bleibt der Kram aber bei mir liegen, weil sie zum Beispiel nicht Bock hat, dreckig in ihr Auto zu packen oder so. Und dieser Werkzeugkoffer, der war so lange bei mir, dass sie dann irgendwann gesagt hat, boah, Jana, ganz ehrlich, kannst behalten. Und als sie dann den Werkzeugkoffer genannt hat, habe ich gesagt, Digga, du hast mir damals diesen Werkzeugkoffer geschenkt, weil du keinen Bock hattest, den wieder mitzuschleppen. Woraufhin sie meinte, vor allem, nee, den habe ich dir gegeben, weil da so viele Teile gefehlt haben. So, das war die Situation, ne? Übrigens, sie kennt die, also das ist jetzt kein Lästern, sondern sie war ja dabei und sie hat sich danach entschuldigt. So, dann habe ich war so emotional in dem Moment, das hat mich so traurig gemacht, dass jetzt jemand mich also wahrnimmt, also eine meiner engsten Freundinnen als jemand, der unzuverlässig ist oder so, dass mir fast die Tränen in die Augen gestiegen sind, das passiert mir selten, also ich bin kein Typ, dem es sehr oft passiert, bin nochmal zurück zu diesen Liegen gegangen und ich dachte mir, es kann nicht sein, es muss hier irgendwo liegen, das gibt es nicht, dass dieses Ding weg ist, das kann sich nicht einfach in Luft auflösen. Ja, turns out, als ich dann nochmal alles durchgewühlt habe und zurück zum Tisch kam, kamen die anderen mir schon entgegen und hielten dieses Ding hoch und es lag einfach auf so einem Geländer am Tisch, weil ich, als wir voll bepackt vom Strand kamen, dieses Ding offensichtlich in der Hand hatte und halt neben meinen Rucksack auf das Geländer, was um diese Beachbar drumherum gebaut war, gelegt habe. Und das Geländer war braun und die Packung halt schwarz und man hat es einfach nicht gesehen. Das heißt, ich hatte weder das Ding verschlammt noch schlecht behandelt. Ich hatte es sogar mit dahin genommen und das ganze Ding war eigentlich so, also es war eigentlich unnötig umsonst, weil es war die ganze Zeit halt da. Aber es hat mir halt mal wieder gezeigt, wie schwierig das manchmal ist, wenn Leute einem so Sachen aufzeigen, von denen man weiß, dass sie recht haben. Also sie hatte ja auch recht in der Situation damit, dass ich schluriger bin als sie. Aber es war einfach so, dass man hat sich so ungerecht in dem Moment irgendwie so schlecht wahrgenommen gefühlt.
Ja, und ich kenne sie ja nur von 2-3 Mal sehen. Aber ich finde, das ist auch kein feiner Zug.
Ja, aber sie hat sich dann sie dann wiederkam und das Ding da lag, hat sie gesagt, ja, sorry, ich habe, also mein Ton war nicht korrekt und ich habe auch überreagiert und es tut mir leid. Und ich kann das dann auch nehmen und das ist dann in Ordnung, weil jeder kann sich auch mal im Ton vergreifen und jeder kann auch mal einfach in einer Situation nicht fein reagieren. Wichtig ist, dass man das reflektieren kann und dann sagen kann, hey, war nicht cool von mir. Und da weiß ich zum Beispiel, wie viel Überwindung sie das gekostet hat, das zu sagen. Und deswegen kann ich das dann auch annehmen und dann ist auch gut. Das macht auch eine Freundschaft aus. Aber was ist, um zurück zum Regenschirm zu kommen, hast du ihn jemals dann darauf angesprochen? So, Digga, hast du was, ne, Regenschirm oder so?
Ja, ja. Ja, und dann meinte er, nee, das ist dann beim Umzug irgendwo so, nee, es tut ihm, hat ihm dann schon leid getan, aber ach, dem kann man dann auch nicht böse sein, so. Und das ist jetzt auch okay. Aber immer, als ich das Foto gesehen habe, dachte ich, ach, ich habe ihn auch so geschrieben, Rest in Peace, Paris Regenschirm. Und in Klammern, Sophie und ich hatten eine Vorahnung, dass wir ihn nie wieder sehen werden.
Ja, aber wird es deine zukünftigen Entscheidungen beeinflussen, ihm Dinge zu leihen?
Nein, ich liebe den Mann und ich weiß, dass das ein ganz toller Freund ist und dass das halt in einem Package mit drin ist. Und das wird sich auch nie ändern.
Ja, ich glaube, das macht dann am Ende auch Freundschaft aus.
Richtig.
Wie in meinem Beispiel halt irgendwie auch.
Und ich mag das aber nicht, die Eigenschaft, dass was passiert ist, dass was vorgefallen ist, dann spielt man das runter und ein halbes Jahr später holt man das aber nochmal raus.
Yo.
Und man zeigt, weißt du, das kann ich gar nicht haben. So, wenn was passiert ist, dann sag es mir jetzt. Aber dann kann ich... Das ist dann so doppelt unangenehm, weil dann hat man das Gefühl, okay, ein halbes Jahr trägst du es jetzt mit rum.
Ja.
Oh, wirklich, Mama, ich weiß, dass du diesen Podcast hörst, aber du hast mich jetzt in den letzten 6 Minuten 8 Mal angerufen und ich habe dich immer an die Mailbox gedrückt. Vielleicht hat es einen Grund, warum ich gerade nicht rangehe. Das gibt's doch nicht.
Ich meine, vielleicht ist es auch schlimm. Also schlimm. Irgendwas Medizinisches oder so.
Ich will einfach mit mir telefonieren.
Okay. Ja, liebe ich auch solche Leute. Genauso Klassiker, wir kennen es alle. Jemand ruft dich an und du schaffst es nicht so schnell zum Handy zu sprinten, weil er nur 2-mal klingeln lässt. Du nimmst dein Handy in die Hand, rufst wirklich 30 Sekunden später zurück und die Person geht nicht dran. Und du denkst dir so, wie kann das sein?
Das sein.
Das gibt's doch nicht.
Witzig. Übrigens, ich will gar nicht zu politisch werden, aber gerade war die Brandenburg-Wahl und die FDP hat 0,8% geholt. Und das war, die FDP wurde in Brandenburg nur von 12 Menschen mehr gewählt, als Menschen Stimmzettel abgegeben haben, wo sie ungültig draufgeschrieben haben. Also das Feld ungültig hat nur 12 Stimmen weniger als die FDP.
Wow. Das ist halt leider auch nicht das Einzige, über das man dann lachen und weinen kann irgendwie, ne?
Ja, die also, FDP hat mehr als doppelt so wenig oder mehr als die Hälfte der Stimmen der Tierschutzpartei.
Aber Brandenburg ist jetzt auch, also sehe ich jetzt auch nicht unbedingt mit dem Wahlprogramm, was die FDP auf den Weg bringt.
Nein, aber Jana, die sind im Bund in der Regierung und haben in der Landtagswahl 0,8% 12 Stimmen nur mehr als ungültige Wahlzettel. Das ist ja so traurig.
Hast du mir nicht mal erzählt, dass du mal FDP gewählt hast als Jugendlicher
irgendwann? Ja, bei der letzten Bundestagswahl. Und zwar, also ich will nicht sagen, dass mein Vater mich dorthin gedrängt hat, aber ich habe dann auch taktisch gewählt, weil sich die Grünen, ich bin ja eigentlich immer ein SPD- oder Grünen-Wähler gewesen, aber die Grünen haben sich im Wahlkampf nicht dazu geäußert, dass sie nicht mit der Linken koalieren wollen. Und das war für mich halt, also Rot-Rot-Grün, der für mich wirklich ein No-Go gewesen, weil die Linke damals mit NATO-Austritt und so gedroht hat. Und man hätte, also stell dir mal vor, wir wären jetzt nicht in der NATO, ne?
Naja, stell dir mal vor, was in der Wahl in 5 Wochen jetzt mittlerweile passiert. Also warten wir erstmal ab, was in 5 Wochen kommt.
Was ist in 5 Wochen?
Na, Ami-Wahl? Sind es nicht 5 Wochen nur noch oder so?
Ach so, in Amerika.
Ja. Ja. Naja, das wird auch uns effekten in dem Zug.
Im Oktober, ja, absolut. Ja. Ja, Jana. Ach, eine Stunde. Haben wir doch jetzt schön gemacht.
Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass irgendjemand meinte, dass ihm aufgefallen sei, dass Podcasts jetzt neuerdings alle über eine Stunde gehen, die sonst an einer Stunde gekratzt haben. Dass Leute also, die sonst 58 Minuten abliefern, jetzt irgendwie 1,10 liefern. Und hat die Theorie aufgestellt, dass es daran liegt, weil sich mehr Werbung in einzelnen Folgen dann platzieren lässt. Und da habe ich mich gefragt, wir haben ja meistens nur vorne unsere Pre-Roll dran. Also ihr wisst ja, wenn ihr uns hört, dass dann zwischendurch vorne ein Werbeeinspieler kommt. Und da habe ich mir gedacht, warum haben wir eigentlich nur einen? Wir könnten vom Ding her, wenn wir jetzt so Geier wären, könnten wir auch so 5 Werbungen in eine so eine Folge knallen. So alle 10 Minuten.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dann hört der Follower aber nur so Laber-Podcasts, wie wir einer sind, weil die Tendenz geht gerade ganz krass dazu, so 20-Minuten-Folgen zu machen.
Ja,
20
auch.
20-30-Minuten-Folgen
so
zu machen.
Shorties.
Genau. Ja. Und
das ist, glaube ich, auch der Grund, warum euer Podcast, der andere, sorry, wenn ich unterbreche, so gut funktioniert, weil es so schnell konsumierbares, interessantes Wissen ist. Also gerade das ist ja irgendwie cool für die Leute.
Ja, so snackable, genau. Ja, ja, das ist auch passiert, haben wir ja schon kurz angeschnitten. Da war ich echt richtig dankbar, dass das dann geklappt hat. Und weil du weißt ja, wie ich da schon mit dir gesprochen habe, man, das gibt's doch nicht, die können das jetzt nicht einfach
wegnehmen,
da einstellen.
Ja.
Genau, und dann ja,
irgendjemand hat mich auch letztens darauf angesprochen und meinte, ach, Julians Podcast wurde ja verlängert. Das freut mich ja richtig für ihn. Ich weiß nicht, dass irgendjemand aus meinem Dunstkreis.
Das freut mich auch. Und wirklich, da kann man sagen, was man will, ne? Aber Mickey Ehrenmann Beißenherz.
Das ist der, oh Mann, ja.
Der, wo es nur geht, ungefragt diesen Podcast von Sophie und mir in seinen Stories postet oder repostet oder sonst was. Also das muss der ja nicht machen, der hat keinen Mehrwert für sich selbst, wenn er das macht, außer dass er ein guter Kerl ist und mich unterstützt. Hat jetzt auch Sophie und mich, der hat doch diesen Apokalypse und Filtercafé Podcast.
Kenn ich nicht, aber okay.
Genau, den hat er seit der Corona-Zeit und der ist ja eigentlich immer so in den, wir sind ja immer ziemlich gut in unseren Sparten, ne, was so die Podcast-Charts angeht, also wir beide, Jan und ich. Und Sophie und ich sind gut, was die True Crime Charts angeht, aber der ist halt so, was
überall
alle Podcasts
angeht,
in Deutschland genau angeht. Das ist immer so in den ersten 3 Plätzen und ist ein täglicher Podcast, der, keine Ahnung, über 150.000, 160.000 Aufrufe pro Folge hat. Und der meinte, hey, ja, hier, Sophie und du, habt ihr nicht Bock, bei mir aufzutreten, Apokalypse und Filtercafé? So, das ist ja auch voll das Risiko für ihn. Und das, da haben wir halt auch krass profitiert, dass er das so angeschoben hat, ne? Also muss man schon auch sagen, also thanks to him.
Guter Move.
Ohne dass ich da, ohne dass ich darum gefragt hätte. Also das hat mich echt gefreut.
Das braucht es aber auch mehr in unserer Branche, wo man nicht immer Angst hat, dass jemand anders einem etwas wegnimmt, weil man etwas teilt.
Absolut.
Und das ist, ich verstehe, wo das herkommt grundsätzlich, weil, ne, wenn es eine Stelle gibt und 10 Leute bewerben sich drauf, kannst du noch einer kriegen. Mhm. Aber es ist so schön fürs Herz, wenn man dann eben sowas wie Micky dann zum Beispiel macht. Oder einfach zum Beispiel Adina hat gestern, als ich in meiner Story hatte oder vorgestern, dass unsere Sommerpause zu Ende ist und dass es wieder Antenne Allmann gibt, hat sie einfach nur mit so einem Herzaugen-Emoji drauf reagiert. Und das fand ich voll schön, weil ich mir dachte, eine private Person, jemand, den ich privat kenne, der sich einfach darüber freut, nicht ein Follower, sondern jemand, den ich auch privat kenne, der gerne unsere Podcasts hört. Das ist ja nochmal eine Stufe höher. So. Und
ja,
schönes voll. Gefühl einfach.
Die hat auch ab und an ein paar Mal Stories gemacht zu unserem Podcast und die hat mir auch ich weiß nicht, ihr privat geschrieben oder kommentiert, als Sophies und mein Podcast auch weiterging, hat sie auch kommentiert, freut mich voll, mag ich sehr. Sowas freut dann echt.
Voll, finde ich auch. Ja. Also nehmt es mit in die restliche Woche. Sagt doch gerne mal öfters liebe Dinge. Da freuen sich auch andere drüber.
Ja. Finde ich auch.
Du hast mir heute übrigens gar keine Fragen gestellt, das merke ich mir. Nächstes Mal
ich hab
Fragenkatalog.
Eine schnelle Frage zum Schluss. Die Frage ist mir gekommen, als ich im Popcorn war, weil der Zoopalast mittlerweile jetzt Nachos anbietet.
Das nein!
Hat gemacht. Ja.
Nein! Das ist nicht dein. Wirklich?
Ja.
Das, darauf warte ich seit Jahren.
Ich weiß, Jana, ich weiß, ich auch. Und da habe ich sofort die Frage im Kopf gehabt. Team Nacho oder Team Popcorn?
Ja, Nachos natürlich.
Ja. Und dann, welche Soße?
Weil es Käse.
Genau, es gibt Käse und Salsa. Ich bin froh, dass sie nicht so ein räudiges Avocado-Ding
danke,
noch mitmachen.
Danke, schmeckt sowieso noch gar nichts.
Richtig. Habe ich sofort mir genommen, die kleine Nacho-Box, und habe sofort an dich gedacht und dachte, das ist eine perfekte Frage, eine kurze Frage.
Das macht mich richtig froh gerade. Wenn ich ins Kino gehen will, nächsten Monat, weil das war immer auch auf Premieren. Ich liebe Premieren im Zoopalast, einfach auch, weil es nah dran, auch von meinem alten Wohnort halt nah dran war. Aber ich habe mich immer geärgert, dass es keine Nachos da gibt. Ja. Weil ich mir immer dachte, aber es ist halt jetzt die Frage, ob sie auf Premieren Nachos anbieten werden. Weil ich mir halt vorstellen kann, dass das irgendwie ein größerer Kostenfaktor ist und größerer Aufwand auch, als vielleicht Popcorn. Und da werde ich mal berichten, wenn jetzt wieder Kino-Time losgeht.
Und man muss ja auch sagen, so Kinosnacks, die sind eigentlich gar nicht so ungesund. Weil Nachos ist halt Mais, zusammengeraspelter Mais. Und es ist auch nicht so, da ist auch keine große Gewürzschicht oder sonst was drauf, sondern es ist halt Nachos, die
doch,
ziemlich
neutral schmecken. Doch, da sind ziemlich viel Gewürze drauf. Und fettig sind die auch. Und die Käsesoße ist auch ganz fett. Okay, nein, sind das so enttäuschende Nachos?
Nee, ich mochte die. Aber es sind jetzt nicht so krass von Gewürzen getränkt. Und
das will ich aber
eigentlich. Und noch ein Tipp für alle Berliner, die so wie ich im Westen wohnen, ist jetzt kein Geheimtipp, aber ich habe das jetzt die letzten Wochenenden immer gemacht und bin so total begeistert, weil das so einen richtigen Großstadt-Flair hat. Geht tagsüber ins Neni oder in die Monkey Bar im 25-Hours-Hotel oben. Das ist so richtig schön
auch
großstädtisch.
Ja, da liegt halt Haus Kumpel manchmal auf. Auch schön.
Abends bekommt man halt selten Platz und es ist draußen dunkel, aber kann auch schön sein. Aber es ist vor allen Dingen so Sonntag, 16 Uhr, da kommen Bock auf einen Drink und dann da hochfahren. Es ist immer toll.
Ja, ich war jetzt auch das erste Mal seit 100 Jahren wieder mal im Kitty Chang, habe ich ja erzählt. Habe ich das erzählt?
Ja.
Doch, habe ich erzählt. Ja. Und da habe ich nämlich auch das Wort Institution benutzt, jetzt fällt es mir ein. In so Berliner Institutionen mal wieder zu sein, mit denen man viel verbindet, weil ich habe ja auch schon in Berlin Zeit verbracht, bevor ich hier gewohnt habe. Das lässt einen dann auch nochmal, hört sich doof an, aber so jung fühlen. Das war nochmal so, schön, war wie früher. Und sollte man machen, finde ich gut. Gut, Jörn, wir rappen das hier ab. Danke, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr uns hört. Wir freuen uns, wieder zurück zu sein aus der Sommerpause. Und wir haben euch ganz arg lieb. Gebt uns 5 Sterne auf Apple Podcast.
Wir nennen die Folge typisch heinisch.
Warum?
Weil das Betty gesagt hat. Das ist mir so hängen geblieben.
Nee, das hat sie wahrscheinlich gar nicht gesagt. Das habe ich jetzt so gesagt. Sie hat Jenna gesagt. Sie nennt mich ja Jenna. Die wird nicht heinisch gesagt haben. Hm. Aber wir könnten sie auch mit dem Gut- und Böse-Thema, daraus könnten wir auch was bauen. Gut, wir überlegen offline. So, Freunde, wir sind raus. Heine Schnuder, tschüss.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.